Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Im traditionellen Look, ja.
Das ist hier das ausgelagerte Familientreffen. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher der Leipziger Buchmesse an diesem Freitagnachmittag hier auf der Leseinsel Religion heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Nachmittagsgespräch. Und ganz besonders willkommen heiße ich unseren Autor und Gesprächsgast für diese halbe Stunde, Martin Vorländer aus Frankfurt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ja, wir dürfen in diesem Moment hier eine Buchpremiere feiern. Das ist ja auch immer etwas bisschen Besonderes. Relativ druckfrisch ist Sehnsuchtsort Heimat erschienen in der Edition Chrismon, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, herausgegeben von Martin Vorländer. Martin Vorländer, Jahrgang 1977 ist...
72.
Entschuldigung, bei mir steht auch 72.
Du bist 77, oder?
78, ja. Besser, man macht jemanden etwas jünger als älter vielleicht, ja. Ist theologischer Redakteur im Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main und dort tätig unter anderem für die Evangelische Sonntagszeitung und für den Hessischen Rundfunk, war Gemeindepfarrer und ist auf vielen Kanälen als Autor jetzt tätig. Und nun also das Heimatbuch, und das wird schön angekündigt. Martin Vorländer ist ein Neuhesse mit bayerischem Migrationshintergrund. Ich würde einfach mal zu Beginn fragen, was ist Heimat für dich?
Das Spannende an dem Thema Heimat finde ich, dass Sie mit jedem darüber sprechen können. Probieren Sie es mal aus und fragen Sie, was fällt dir bei Heimat ein? Und das wird die Geister spalten. Also es gibt diejenigen, die sofort Wärme, Kindheit, zu Hause assoziieren, und dann gibt es diejenigen, die am liebsten weggelaufen sind vor der Heimat oder die sagen, ich habe gar keine Wurzeln. Heimat für mich ist ganz vieles, denn ich bin von meinen Eltern immer schon ganz früh umgetopft worden. Ich war noch keine 4 Monate alt, da sind unsere Eltern mit uns in den Libanon gegangen und danach ins Allgäu und danach nach München. Also insofern fallen mir sehr viele Orte ein, die ich mit Heimat verbinde. Heimat hat auch viel mit Schmecken zu tun. Manchmal, mir geht's so, ich hatte einen speziellen Apfelsaft getrunken und sofort dachte ich an einen Ort, in dem wir in der Kindheit waren, im Gramschatzer Wald, und da waren gleich Heimatassoziationen da. Ich glaube, sowas kennen viele auch von uns. Also Heimat hat viel mit Kindheit und Erinnerung zu tun, weil Heimat Beziehung bedeutet. Beziehung zu einem Ort, Beziehung zu Menschen. Und da sind natürlich die ersten Beziehungen, die wir geknüpft haben, ganz wesentlich.
Ja, so eine Zugehörigkeit einfach. Ich möchte einfach mal fragen, es ist ja jetzt nicht das erste Heimatbuch, das auf dem Buchmarkt erschienen ist. Insbesondere in den letzten 2 Jahren ist das ja fast ein Hype geworden. Ich habe einfach mal relativ wahllos geguckt, was an Heimatbüchern zuletzt erschienen ist. Und das ist eine ganze Reihe. Christian Schüle, Heimat, ein Phantomschmerz. Christoph Türke, Heimat, eine Rehabilitation. Oder Jörn Klare, nach Hause gehen, eine Heimatsuche. Das könnte man eine Weile fortsetzen. Wie erklärst du dir, dass Heimat derart im Schwange ist und vielleicht daran angeknüpft, was ist der spezielle Blick nochmal dieses Buches, Sehnsuchtsort Heimat, in diesem Konzert?
Also zum einen denke ich, das ist eine Reaktion darauf, dass sich unsere Welt immer schneller dreht, dass immer mehr die Forderung uns besteht durch Globalisierung, sei flexibel, sei mobil, passe dich an jede Veränderung. Also es ist ein großer Druck auch, den man spüren kann, so schön Globalisierung auch ist. Wir können alle in die Ferne reisen, wir sind per WhatsApp verbunden mit der Freundin, die gerade in Vietnam ist. Sowas ist ganz toll, aber gleichzeitig rückt die Welt natürlich dadurch auch sehr schnell heran und da stellt sich mehr die Frage dann, wo bin ich denn verwurzelt und wo kann ich einfach so sein, wie ich sein will? Das ist, denke ich, ein Grund. Und dann tatsächlich auch durch die vielen Menschen, die aus ihrer Heimat wegen Krieg und Katastrophe geflüchtet sind, die haben ihre Heimat verlassen. Und es stellt sich für uns hier die Frage, wie verändert sich unsere Heimat hier dadurch, dass sie dazukommen? Also ich denke, das sind so Faktoren, die das in letzter Zeit so hat auch mehr werden lassen. Bei dem Buch ging es darum, einfach wirklich verschiedene Stimmen laut werden zu lassen. Es gibt die Globetrotter und diejenigen sagen, sie sind überall in der Welt zu Hause. Es gibt diejenigen, die sagen, wir sind eigentlich da zu Hause, wo WLAN ist. Also ganz egal, wo ich bin, Hauptsache ich kann meinen Computer oder mein Smartphone auspacken und zu Hause ist da, wo meine Freunde sind und das ist eben in meinem Smartphone. Es gibt aber genauso diejenigen, die sagen, ja, wir müssen Heimat pflegen. Politisch, was du gesagt hast, ist werden sie erleben, wenn sie über Heimat diskutieren. Die einen vereinnahmen es total als politischen Kampfbegriff und da bedeutet Heimat, wir sind die Besten, wir sind die Größten und ein sehr starrer Heimatbegriff. Und die anderen, die wiederum sagen, nein, wir dürfen diesen Begriff gar nicht verwenden. Und ich wollte einfach verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen, die ihren Bezug da erzählen. Von Markus Söder bis zur feministischen Bloggerin Antje Schrupp.
Ich glaube, das ist die wirkliche Besonderheit dieses Buches, dass nicht nur eine Schneise geschlagen wird, sondern ein ganzes Panorama an Vielstimmigkeit vorkommt. Ich würde vorschlagen, wir hören vielleicht mal in das Buch rein, in zwei Auszugstexte, die vielleicht auch die Vielfalt der Stimmen in diesem Buch deutlich machen.
Ja, wir bekommen ja jetzt bundesweit ein Heimatministerium und wenn Sie sich fragen, was das ist, dann erfahren wir das von Markus Söder. Der war nämlich bis gestern bayerischer Finanzminister und als solcher auch für den Bereich Heimat und Entwicklung zuständig. Und der schreibt in dem Buch auch, was Heimat für ihn ist. Also er sagt erstmal, es wird ja viel publiziert zur Heimat und was das eigentlich sei, aber es sei für ihn ganz einfach, was das ist. So wussten schon die Römer, Heimat ist dort, wo wir zu Hause sind und wo es uns gut geht. Ubi bene, ibi patria. Wo es gut ist, da ist Vaterland. Für viele von uns erscheint das glücklicherweise als Selbstverständlichkeit. Aber wir leben in unübersichtlichen Zeiten. Globalisierung geht heute oft mit privatem und beruflichem Nomadentum einher. Es wundert mich nicht, dass die Menschen wieder vermehrt das Bedürfnis nach einer übersichtlichen und sicheren Heimat verspüren. Welchen Stellenwert sie für unser Seelenleben hat, wird besonders für denjenigen deutlich, die ihre Heimat verloren haben. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Opfer von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg oder ganz aktuell an die vielen Flüchtlinge aus Krisen- und Katastrophengebieten. Wie viele von Ihnen haben Ihr Herz in Ihrer alten Heimat gelassen? Heimat ist zugleich Ort und Gefühl. Und weil das Gefühl so individuell ist wie die Menschen, die Heimat mit allen Sinnen empfinden, scheint auch jeder etwas anderes damit zu verbinden. Heimat ist für mich persönlich ein Anker. Sie ist der Ort, an dem man sich wohlfühlt und zu dem man immer wieder zurückkehrt. Das ist eine vertraute Umgebung mit vertrauten Geräuschen, vertrauten Geschmäckern und vertrautem Duft. Für einen Nürnberger zum Beispiel ist es der Duft, der über dem Nürnberger Christkindlesmarkt weht, das Aroma von Bratwurst und Lebkuchen. Ich bin Nürnberger, sagt Markus Söder. Da gehöre ich hin und da bleibe ich auch. Mein Heimatgeräusch ist das Glockenläuten. Wenn man es aus der Entfernung hört, fühlt man sich in Bayern einfach zu Hause. Aber das Empfinden von Heimat wandelt sich auch mit dem Alter. Als junger Mensch sucht man die Heimat in der Ferne. Man hat die Sehnsucht, seine Ursprünge zu verlassen. Was man von zu Hause kennt, wirkt altbacken. Dann will man raus aus dem Nest und hinaus in die Welt. Wird man älter, zieht es einen wieder zurück zu den eigenen Wurzeln. So wie es Meeresschildkröten nach dem Schlüpfen zunächst in die Weiten des Ozeans hinauszieht, später kehren sie doch immer wieder über tausende Kilometer an ihren Geburtsstrand zurück. Das sind gleich mehrere Definitionen von Heimat, die da drin stecken, als Anker, als Meeresschildkröte, als Christkindlesmarkt und als wo es gut ist, da ist Vaterland. Diesen letzten mit den Meeresschildkröten, dem widerspricht sehr heftig Meron Mendel. Meron Mendel ist in Frankfurt am Main der Leiter der Anne Frank Bildungsstätte, kommt aus Israel, ist mittlerweile deutscher Staatsbürger. Und er sagt, dieses Bild, dass wir alle immer wieder sozusagen an einem Strand geboren sind und dahin dann auch wieder zurückkehren, das legt uns total fest. Das ist ein ganz fester Begriff von Heimat. Und er sagt auch, wenn du irgendwo neu dazugekommen bist, dann wirst du nie hier richtig Heimat finden. Also ein ausschließender Heimatbegriff. Er formuliert einen anderen Heimatbegriff und den lese ich jetzt auch noch vor von Meron Mendel, Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Wir hören jeden Tag, dass Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Dabei wird vergessen, dass es darum geht, nicht allein sprachfähig, sondern auch sprechfähig zu sein. Bei vielen Migranten bleibt jenseits der Sprachfähigkeit noch eine unsichtbare Hürde, die nicht mit Adjektivendungen, trennbaren Verben und anderen Merkwürdigkeiten der Sprache zu tun hat. Um sich hierzulande heimisch zu fühlen, müssen Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen und Gedanken zur Sprache bringen zu können und angehört zu werden. Sie treten dann für das ein, was sie in dieser Gesellschaft schätzen und sprechen sich gegen das aus, was sie als verkehrt empfinden. Heimat ist, so Meron Mendel, wo Menschen Verantwortung übernehmen können, egal wo sie geboren sind. Das mal ganz verschiedene Begriffe von Heimat, die auch einfach heftig diskutiert und worüber gestritten wird.
Ja, das zeigt die Spannbreite, aber doch auch die, ja, sag ich mal, den Diskurs, den dieses Buch abbildet. Ich möchte einfach anschließen, wenn wir jetzt schon ein bisschen im Politischen sind, dass wir jetzt ein Heimatministerium bekommen, die Idee aus Bayern kommt, immer wieder auch die Frage nach einer Leitkultur herumgeistert, vielleicht mal auch anhand der zwei Vorstellungen. Was wünschst du dir von unserem neuen Heimatministerium und wäre die Ausrufung oder Formulierung einer Leitkultur einer deutschen eine sinnvolle Idee?
Also erstmal finde ich es interessant, dass die Politik sich jetzt neuerdings wieder sehr viel mehr den Gefühlen widmet. In Großbritannien haben sie jetzt ein Ministerium, das sich um Einsamkeit kümmert und wir haben ein Ministerium, das sich um Heimat kümmert. Und Heimat wechselt ja sehr hin und her zwischen Ort und Gefühl. Also insofern nimmt sich da, normalerweise arbeiten ja Ministerien mit Hard Facts. Da werden Straßen gebaut, Gesundheitssysteme organisiert, sich um innere Sicherheit gekümmert. Jetzt kümmern wir uns also um etwas so doch sehr Schwebendes und für jeden auch sehr Individuelles wie Heimat. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, wir nehmen ernst, dass es ein großes Bedürfnis innerhalb von Deutschland gibt, darüber nachzudenken, was macht denn Heimat aus. Bei dem Bayerischen Heimatministerium, das ja so als Vorlage gilt, ging es auch viel darum zu schauen, wie wird das Land nicht abgehängt. Also Markus Söder reiste durch ganz Bayern und vergab Breitbandzertifikate und sagte eben, Heimat bedeutet nicht nur irgendwie rückwärtsgewandt und irgendetwas konservieren und einfrieren, sondern wichtig ist, damit Menschen sich beheimatet fühlen, dass sie den Anschluss an die Welt nicht verlieren. Deswegen eben möglichst breiten Internetzugang. Wenn es darum geht, bei so einem Ministerium zu schauen, was hilft, dass alle Menschen, die hier leben, sich zu Hause fühlen und wohlfühlen und gut miteinander leben. Und wenn es da wirklich sinnvolle Projekte dafür gibt, dann kann das was Erfolgreiches und Gutes für diese Gesellschaft sein.
Also eben auch, was bei dem zweiten Beitrag vorkam, für alle eine Heimat zu gestalten, die hier sind in ihrer Vielfältigkeit. Und ich habe gehört, sogar im Bayerischen Heimatministerium gab es dann eben auch interreligiöse Projekte oder so etwas. Also sozusagen ein Stück wegzukommen von der Idee als die reine Definition und Gestaltung von etwas Eigenen in Abgrenzung von anderen, sondern vielleicht als eine Gestaltung eines Raumes, in dem für möglichst viele Platz ist.
Ja, es ist immer die Frage, ob man sozusagen einen geschlossenen, einen ausschließenden Begriff von Heimat hat oder einen, wo andere Menschen dazukommen können. Seehofer, unser neuer Heimatminister, hat jetzt gleich mal begonnen zu sagen, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber die Muslime. Ich finde, das ist eine ziemliche Atomisierung von Menschen. Also wie kann man sagen, ja, ihr gehört dazu, aber euer Glaube nicht. Da ist die Frage, welches Signal man da in die Gesellschaft gibt und ob das dazu führt, dass eben möglichst viele Menschen hier sich auch beheimaten können.
Wir müssen ja selbst bei dem Wort Heimat auch ein Stück weit begriffsgeschichtlich vorsichtig sein. Und du selbst schreibst das in dem Beitrag, dass die Nationalsozialisten für uns den Begriff eigentlich vergiftet haben. Jetzt wäre ein Stück meine Frage, wie kann es gelingen, den Begriff wieder zu entgiften? Offenbar aufgeben ist ja keine Option, ist vielleicht auch gut so. Aber die Frage ist, wie kann es gelingen, wenn so ein Begriff schon mal so geprägt war, ihn jetzt in der skizzierten Weise auch zu öffnen, dass auch Fremdes Teil werden kann? Ja.
Die Nazis haben ja versucht, alles zu vergiften, was ihnen in die Finger geriet. Und insofern ist die Frage, ob sozusagen ist der Begriff so verbrannt, dass man ihn nicht mehr verwenden kann. Ich halte Heimat und das Bedürfnis, sich zu verwurzeln, für so ein urmenschliches Bedürfnis, das viele, viele Menschen haben und auch diejenigen, die Globetrotter sind und sagen, ich bin ein Rolling Stone, wo immer ich meinen Kopf hinlege, da ist mein Zuhause, aber trotzdem so etwas wie Zugehörigkeit ist einfach ein wesentliches Moment und insofern halte ich es für wichtig, es darüber zu sprechen und nachzudenken und es eben nicht den rückwärtsgewandten, deutschtümelnden zu lassen, sondern da nach vorne denken und einschließend darüber zu sprechen, was hilft Menschen, dass sie sich beheimaten können.
Ja, offenbar ein ganz zentrales Thema, das wirklich nicht nur einer bestimmten Gruppe überlassen werden sollte. Vielleicht hören wir noch einmal ein bisschen in den Klang des Buches mit einem zweiten kurzen Leseblock.
Ja, also auch nochmal um die Frage, beziehungsweise ich ziehe eins vor, zu der Frage, welche Rolle spielt denn Religion für Heimat? Also ist und auch, dass Menschen sie hier ankommen können. Ist Religion eher ein Hindernis und schließt sie ab oder hilft sie sogar Menschen, dass sie so eine Ich-Stärke haben und hier zu Hause sein können? Dazu ist in dem Buch ein Interview mit Düsen Tekkal. Düsen Tekkal ist Deutsche. Aus Hannover, aus einer jesidischen Familie. Ihre Eltern sind als Gastarbeiter seinerzeit aus der Türkei gekommen. Die Jesiden, das ist diese Volksgruppe und gleichzeitig Religion, die 2015 vom Islamischen Staat, von den Terroristen dort auf das Sindschar-Gebirge getrieben wurden und verfolgt wurden, ermordet wurden und schließlich von den Peschmerga freigekämpft wurden. Und Düsen Tekkal war so erschüttert darüber, was Jesiden passierte, dass sie dorthin gereist ist und da sozusagen in das Land gereist ist, woher ihre Eltern kommen. Und das führte auch gleichzeitig dazu, dass sie sehr viel darüber nachdachte, wie ist es hier bei uns? Sie sieht Deutschland bedroht von den beiden Extremisten, von den Rechtsextremisten genauso wie von Islamisten und sagt, wir müssen unsere Werte verteidigen. Und da ist die Frage auch an Sie gewesen, spielt Religion da eine Rolle? Ist die positiv oder negativ, um sich zu beheimaten? Aus dem Interview lese ich ein bisschen vor. Hilft oder behindert Religion? Beides, sagt Düsen Tekkal. Sie behindert, wenn sie das Verhalten ihrer Mitglieder dominieren will. Wenn Religion über einem steht und das Leben regelt. Gefährlich wird Religion in der Politik, wenn sie Vorgaben macht. So habt ihr alle zu leben. Wenn man seinen Glauben privat ausübt, wenn er Sinn stiftet, befreit, dann ist Religion förderlich. Religionsvertreter können sich aus ihrem Glauben heraus in der Politik engagieren und mit Argumenten an den Debatten beteiligen, so wie andere auch. Wir dürfen nicht den Fehler machen, Religion wegzudrücken. Sie ist Teil der Identität von Menschen. Das muss für alle gelten, ohne Rabatt für die einen und ohne Abstriche für die anderen. Sie selber als Gastarbeiterkind beschreibt Multikulti als gescheitert. Sie war lange selber sozusagen und hat gesagt, das war ihr Credo Multikulti, sieht aber da heute große Kritik und warum, ist die Frage auch an sie. Und da sagt sie dazu, das Problem ist, bei Multikulti verschwindet der Einzelne hinter seiner Kultur. Er wird nur noch als Angehöriger seines Herkunftslandes wahrgenommen. Den Respekt vor seiner Kultur stellt man dann über die Werte, nach denen wir in Deutschland leben. Das ist falsch, sagt Düzentekal. Eine solche Toleranz bedeutet oft, dass man den Menschen die Auseinandersetzung verweigert. Das ist eine Ideologie, eine gefährliche Gleichmacherei. Es ist eine Enttäuschung für das linke Spektrum, dass Migranten nicht per se Kuschelmenschen sind und auch nicht alle Flüchtlinge sind gute Menschen. Wir haben zu wenig hingeguckt, sagt Düzentekal. Es wird Sie nicht überraschen, dass sie mittlerweile CDU-Politikerin ist und sie war im Schattenkabinett von Herrn Althusmann, dem Ministerpräsidentenkandidaten in Niedersachsen.
Ja, also es wird keine Meinung hier sozusagen per se erstmal herausgedrückt, sondern sie sind wie in einem sehr bunten Gespräch hier versammelt. Das ist, glaube ich, auch der Wert des Buches. Ich wollte nochmal, weil wir das Stichwort Religion angesprochen haben, der Markus Söder sagt ja in seinem Beitrag sehr spezifisch, wir haben eine christliche Kultur in Deutschland, die unsere Heimat ist und auf die wir auch aufbauen und verteidigen sollen. Du selber als Theologe hast ja auch beschrieben, wie für einen Christen sich das Thema Heimat darstellt. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Wie stellt sich das Thema Heimat aus christlicher, theologischer Sicht dar? Und die Frage auch, welche Heimat zählt eigentlich für Christen? Ja.
Also erstmal ist das Erstaunliche, dass die Bibel ja ganz radikal mit Heimat umgeht, im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. An Abraham und Sarah spricht Gott, verlass dein Vaterland, verlass dein Vaterhaus, verlass deine Verwandtschaft und den Ort, an dem du aufgewachsen bist und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Also es ist ja wie Axthiebe, jede Verbindung an Ort und an Menschen, die verbunden sind, loszulösen und loszugehen. In der Bibel ist es so, dass Gott einen aber nicht ohne irgendetwas losschickt, sondern mit der Verheißung, ich gehe mit dir, ich bin bei dir, ein Gott, der mitgeht. Also Religion kann ganz stark und christlicher Glaube die Stärke haben, jüdischer Glaube die Stärke haben, eine Heimat zu haben, die ich in mir habe. Im Neuen Testament ist es ja ähnlich, Jesus ist ein Wanderprediger, der von sich selber sagt, also Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihre Nester, ich kann mein Haupt nirgendwo hinlegen, zieht ruhelos von Ort zu Ort und gleichzeitig hat es natürlich auch die große Öffnung in die Welt hinein. So hat das Christentum sich ja dann auch verhalten. Aus der Provinz Galiläa ist es in die ganze Welt hineingeströmt und insofern wohnt dem christlichen Glauben auch eine große Weltoffenheit inne und gleichzeitig aber auch so diesen Grund, diese Wurzel, die ich in mir trage, nämlich die Zugehörigkeit zu Gott und die Hoffnung, immer eine Heimat zu haben, wo auch immer ich in der Welt unterwegs bin, nämlich im Glauben, im Vertrauen auf Gott.
Und möglicherweise vielleicht sogar ein Stück eine Gegenbewegung zu der starken Rückwärtsgewandtheit, die um sich greift. Heimat ist das, was war und was wir irgendwie vielleicht wieder herstellen sollen. Für Christen ist ja auch Heimat das, was kommt, ne? Also auch nochmal ein Stück über das Irdische hinaus geblickt.
Ja. Auf jeden Fall. Gleichzeitig gibt es natürlich in der Bibel auch diese Bestrebungen, das Land ist zerstört, das biblische Israel und alles liegt in Trümmern, was man vorher für Heimat hielt. Und dann kann man wieder neu aufbauen und da ist das große Bestreben, wir brauchen eine Mauer, damit wir wissen, wer wir sind und damit wir unsere Stadt wieder schützen können. Also so Bestrebungen, sich einzuschachteln, gibt es in der Bibel genauso. Ja.
Leider rast die Zeit. Ich würde sagen, zum Abschluss, bevor Sie dann selber Ihrer Leselust auf dieses Buch freien Lauf lassen können und das dann auch dort nebenan erwerben können, beziehungsweise auch noch zum Gespräch mit Martin Vorländer an den Rand kommen können, wollte ich noch einen schönen Schluss aus dem Buch verraten. Heimat ist ja auch das, wo ich möglicherweise mal begraben sein möchte, als eine Frage, was ist Heimat? Und der Frage hast du dich persönlich gewidmet und vielleicht können wir das zum Abschluss sagen, wo möchtest du begraben werden?
Ja, ich fand es interessant. Also in Niederbayern, wo ich im Vikariat war zur Ausbildung als Pfarrer, sagte einer, ich wollte nie an diesen Ort kommen, ich wollte hier nicht tot über dem Zaun hängen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dann doch hier lange, lange blieb und zu Hause wurde. In dem Moment, wo ich mich bei dem Gedanken ertappt habe, hier will ich mal begraben sein. Und daraus entstand für mich die Frage, hat Heimat auch was damit zu tun, wo ich mal begraben sein möchte? Bei mir selber war das so, dass ich als Jugendlicher die Sagen der Griechen und Römer liebte und mir das hochdramatisch vorgestellt habe und dachte, es gibt so einen Felsen in Kleinasien, da stehen noch 6 dorische Säulen und da blickt man auf das Meer und da dachte ich, dies ist der Ort, an dem zu sterben ich mir habe ausgesucht. Und wenn ich den Ort betrachte, weiß ich, meine Wahl war gut. Also in dem Alter versucht man ja auch alles dramatisch zu verdichten. Jetzt heute weiß ich nicht, ob es schon einen ganz festen Ort gibt. Ich wohne seit 8 Jahren in Frankfurt, bin da beheimatet. Insofern ist es wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, Frankfurt, wo ich mal liegen werde. Dafür muss ich vielleicht auch meinen Mann fragen, ob er da auch liegen mag. Wird sich noch zeigen. Ich habe jedenfalls Menschen gefragt, wo sie denn mal begraben sein wollen. Und daraus lese ich ihn jetzt. Über mein Grab habe ich noch nie nachgedacht, sagt Katrin, Anfang 40. Nun ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.